ARD.
Wir sind in Bukarest. Es ist das Jahr 2008, also vor 16 Jahren. Die Mitgliedstaaten der NATO treffen sich gerade zu einem Gipfel. Es ist der letzte Tag, als ein Mann dort seinen Auftritt hat. Kameras klicken, eine Traube GipfelteilnehmerInnen umringt ihn. Sie strecken ihm Notizblöcke und Zettel entgegen für Autogramme. Er nimmt sich Zeit, unterschreibt. Heute geht dieser Mann kaum mehr unter Menschen. Damals scheint er das Bad in den Fans zu genießen. Er hat es nicht eilig, lässt sich fotografieren.
For the autograph hunters, Russia's retiring president was the man of the hour. At the NATO summit, results made him the man of the week. And as other leaders departed, he grabbed attention on the final day.
Es ist Wladimir Putin, der da zum NATO-Gipfel kommt. Er ist eingeladen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt, vor 16 Jahren, Russland und die NATO militärisch zusammenarbeiten, in gar nicht mal so wenigen Bereichen. Am letzten Tag des Gipfels tagt deshalb der sogenannte NATO-Russland-Rat, um diese Zusammenarbeit weiter zu besprechen. Deshalb ist Putin auf dem Gipfel, obwohl Russland kein Mitglied der NATO ist. Die gelöste Autogrammstunden- und Bad-in-der-Menge-Stimmung trügt aber. Denn auf dem Gipfel ist etwas passiert, von dem sich Putin bedroht fühlt. Und das hat Folgen. Bis heute. Darum geht es jetzt. Das ist die Entscheidung. Politik, die uns bis heute prägt. Bei uns geht es jeden Monat um eine politische oder gesellschaftliche Entscheidung, die dafür sorgt, dass wir im Moment so leben, wie wir leben. Wenn ihr also wissen wollt, wo die Wurzeln für unsere Gegenwart liegen und woher das alles kommt, seid ihr bei uns genau richtig. Jeden Monatsanfang kommen neue Folgen. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dieses Mal geht es um die Entscheidung, die Ukraine nicht sofort in die NATO aufzunehmen. Die Entscheidung ist beim NATO-Gipfel 2008 in Bukarest gefallen. In dieser Folge geht es um Putins Auftritt auf dem Gipfel. Und darum, warum dieser Auftritt schon ein Vorgeschmack auf den Putin war, der heute Krieg gegen die gesamte Ukraine führt. Die Entscheidung. Folge 2. Putin, der Doppelkopfadler. Ich bin Christine Auerbach und der Reporter, mit dem ich diese Ausgabe von Die Entscheidung recherchiert habe, ist Clemens Fehrenkotte. Hallo Clemens.
Christine, hallo.
Clemens, bevor wir in diese Folgen einsteigen, lass uns mal so ein bisschen, was bisher geschah war, also was bisher auf dem Gipfel passiert ist, machen. Ich fange mal an. Auf dem Gipfel damals in Bukarest kommt es zu einem riesigen Streit zwischen den NATO-Mitgliedern um die Frage, soll die NATO Georgien und die Ukraine aufnehmen oder nicht. Manche nennen diesen Streit auch Showdown, weil es stehen sich da wirklich die mächtigsten Länder der NATO gegenüber. Die USA und die meisten osteuropäischen Länder, die wollen unbedingt Georgien und die Ukraine aufnehmen. Die Argumente waren, das stärkt die Demokratie in diesen beiden Ländern und es gibt ihnen Sicherheit. Das sind die großen Argumente, die vor allem Bush, der amerikanische Präsident, vorgetragen hat. Und auf der anderen Seite von diesem Streit, da steht Deutschland zusammen mit den anderen westeuropäischen Staaten und die sagen, nein, auf keinen Fall aufnehmen. Die Länder seien zu instabil, die Demokratie noch nicht weit genug und die würden eher Konflikte in dieses Militärbündnis bringen, als es zu stärken. Und da kommt es eben zu einem riesigen Streit und am Ende finden die NATO-Mitglieder aber einen Kompromiss. Und den erzählst jetzt du, Clemens.
Der Kompromiss sah so aus, dass reingeschrieben worden ist in das Abschlusskommuniqué an Stelle 23, nicht ganz vorne, dass die Ukraine und Georgien bei den Bemühungen, die NATO aufgenommen zu werden, unterstützt werden. Es stand nicht drin, was das letztendlich beinhaltet, wann es geschehen sollte, welche Schritte eingeleitet werden sollten. Es war nur dieser globale Satz, werden Mitglieder der NATO. Zu welchem Zeitpunkt und wie, gar nicht. Ganz unten an den letzten Paragraph von diesem mittlerweile jetzt berühmten Paragraphen 23 im Abschlusskommuniqué stand dann drin, die Außenminister sollen sich im Dezember 2008 auch nochmal mit der Frage befassen. Ich habe dann nachgeschaut mal, was 2008 im Dezember da passierte. Passierte nichts.
Also es ist ein Wischiwaschi-Kompromiss. Kann ich das umgangssprachlich so sagen?
Kann man so sagen. Es ist von einer erschreckenden Unverbindlichkeit. Denn jeder kann daraus lesen, was er will. Und je nachdem, was wir für Machtinteressen haben, gesagt, die werden jetzt aufgenommen. Nein, überhaupt nicht. Insofern, diese Art von Ambivalenz war natürlich ein Fehler. Lieber präzise oder gar nicht. Aber das war weder noch.
Wir sind in der letzten Folge schon sehr tief eingetaucht in den Gipfel und seinem Streit und diesen Kompromiss. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, dem empfehle ich, das jetzt zu tun. Dann habt ihr auch mehr von dieser Folge. Es geht zwar auch ohne, aber mehr Spaß macht es mit diesem Hintergrundwissen. Ihr findet diese erste Folge zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Clemens, du bist ja Reporter bei dieser Ausgabe hier von Die Entscheidung, nicht von ungefähr. Ich nenne dich immer Wingman, weil wir diese ganze Recherche zusammen gemacht haben. Und dein Bereich im BR ist die Außenpolitik. Also du warst Korrespondent in den USA, in Israel, auf dem Balkan und eben auch bei den verschiedensten NATO-Gipfeln mit dabei. Und ich wollte dich letzte Folge schon was fragen. Also so ein Wischiwaschi-Kompromiss, ist der eigentlich typisch für die NATO, für so einen NATO-Gipfel? Weil das ist ja eigentlich ein Militärbündnis. Ja, die wollen Stärke demonstrieren, Einigkeit. Und so ein Kompromiss, der steht da ja nicht dafür.
Überhaupt nicht. Das ist komplett ungewöhnlich gewesen. Also da gibt es normalerweise bei diesen NATO-Gipfeln, ist das alles vorher schon in Sack und Tüten, wenn man so sagen will, die Abschlusskommuniqués stehen. Und sie sollen vor allen Dingen auch eine Botschaft vermitteln. Also was weiß ich, also war ich beim runden NATO-Gipfel mal in Washington, wo die ihr Bündnis dann 50 Jahre lang feierten und kein Hauch von einem Dissens. Oder auch später, irgendwie 2004 in Prag, Aufnahme von neuen Dissens, kein Hauch von Dissens. Jedes Mal sagten, wir sind das politisch-militärische Bündnis, stehen für Demokratien fest. Und dann jetzt hier in Bukarest, der rumänischen Hauptstadt, war das dann überhaupt nicht der Fall. Insofern war es echt ungewöhnlich, das vor allen Dingen dann auch auf offener Bühne alles auszuführen.
Also ich halte fest, dieser Gipfel war auf jeden Fall nicht wie die anderen. Damit Rückschau aus und zurück zu diesem Gipfel, der letzte Tag. Putin kommt, es gibt Blitzlicht, Autogramme. Und dieser Anfang, das sieht man auf den Archivaufnahmen von damals, der geht bei Putin runter wie Öl, weil er das damals sehr genossen hat, sagt einer, der mit dabei war damals.
Putin hat immer ein bisschen Show gemacht.
Das mit der Show, das sagt Jamie Shi. Wir haben ihn auch schon in der ersten Folge gehört. Er ist damals auf dem Gipfel für die NATO mit dabei. Er ist ein NATO-Urgestein, hat in den verschiedensten Positionen dort gearbeitet. Während des Gipfels in Bukarest war er sowas wie die rechte Hand des NATO-Generalsekretärs, also des Gastgebers. Er war ganz vorne mit dabei oder, wie er es selber beschreibt,
if you like a front row in the circus.
Also er war ganz vorne in der ersten Reihe in diesem Zirkus mit dabei. Er saß zum Beispiel mit im Saal, als die USA und Deutschland diesen Kompromiss zu Georgien und der Ukraine ausgehandelt haben. Und er war auch bei vielen anderen Treffen zwischen der NATO und Russland dabei, als Vertreter der NATO. Und er hat mir im Interview eben gesagt, dass es recht typisch für Putin war, bei Auftritten im NATO-Umfeld diese kleine Show abzuziehen.
Weil, naja, NATO-Gipfel sind ja immer Geopolitik. Es geht um Machtdarstellungen, die Länge deines Limousinenkonvois, dein Standing, wenn du beim Treffen ankommst. Und Russland war damals, glaube ich, in so einer Situation, die sagen sollte, ich gehöre dazu, auch wenn ich nicht dazu gehöre. Ja, ich bin hier, aber ich will nicht so behandelt werden wie ein normaler NATO-Partner. Nicht wie jemand, der halt am Rand nur mitspielt. Ich mache mit, aber ich mache nicht mit. Ich bin eben Russland.
Er und Russland, so wie Jamie Shi sagt, ist damals wirklich nicht einer unter vielen. Also Putin hat mitgespielt. Er war 2008 tatsächlich ein wichtiger Verbündeter der NATO, weil damals gab es ja noch keinen Ukraine-Krieg, sondern die Bedrohung war Al-Qaida, der islamistische Terror. Das ist eine gemeinsame Bedrohung für Russland und die NATO-Mitglieder und deshalb arbeiten die auch in vielen Bereichen zusammen. Und das ging tatsächlich schon ziemlich weit, hat mir Jamie Shi gesagt.
NATO and Russia were cooperating very closely on Afghanistan.
NATO und Russland haben in Afghanistan eng zusammengearbeitet. Russland hat der NATO bei der Anti-Drogen-Kampagne geholfen. Es hat bei der Finanzierung, ja, bei der Finanzierung der Uniformen geholfen für eine nationale afghanische Armee, die die NATO versucht hat aufzubauen. Und Russland hat Straßen- und Bahnverbindungen bereitgestellt. Durch Russland, durch Zentralasien, nach Usbekistan, Tadschikistan bis an die afghanische Grenze.
Ja, und auch weil man diese Zusammenarbeit weiter besprechen will, ist Putin eben 2008 nach Bukarest eingeladen. Wie bewertest du denn, Clemens, diese Zusammenarbeit zwischen NATO und Russland? Also wie wichtig war Putin damals für die NATO beim Kampf in Afghanistan?
Wichtig, aber nicht entscheidend. Aber die Zusammenarbeit ging ja dann sehr, sehr intensiver los nach 9/11 2001, nach Al-Qaida-Anschlägen in den USA, New York und Washington. Und da hatte sich der junge Präsident damals, Putin, gleich beim ebenfalls jung ins Amt gewählten George W. Bush, dem amerikanischen Präsidenten, gemeldet und gesagt, wir unterstützen das und lass uns da kooperieren. Und das ging in der Folgezeit weiter. Und vor allen Dingen gab es ja dann auch tschetschenische Anschläge in Russland. Das wurde auch von Bush wiederum. Wir kämpfen zusammen gegen den internationalen islamistischen Terrorismus. Das funktionierte jedenfalls eine Zeit lang. Aber für Afghanistan war die russische Unterstützung wichtig. Aber die Russen selber hatten auch immer gesagt, uns hat keiner dazu gebeten, ob wir da Einwände hätten, wie wir das machen sollten. Also von daher war das zu dem Zeitpunkt, April 2008, knirschte es schon. Es knirschte nicht allein wegen Afghanistan. Für die restliche NATO war das gut, in Ordnung, aber jetzt nicht zentral.
Warum knirschte es?
Es knirschte auch schon, weil in den Staaten, die jetzt auf der Agenda standen, Ukraine und Georgien, es zuvor schon sogenannte bunte Revolution gegeben hat, die Rosenrevolution, also demokratischen Sturz, hat man gesagt, und Umkehr in Georgien zu Schakaschwili und in der Ukraine. Und jedes Mal hatte der Westen, auch das war die Ideologie des damaligen Präsidenten Bush, der sagte also, Demokratie ist das Wichtigste für den Frieden und wir werden alles dazu tun, es zu verbreiten. Und das war etwas, was mit jedem Schritt Putin dann als eine Bedrohung seiner eigenen Sicherheit beziehungsweise seiner eigenen Machtfülle empfunden hatte. Deswegen knirschte es zu dem Zeitpunkt schon.
Okay, also wir werden in der dritten Folge auf jeden Fall nochmal auf dieses Auf und Ab und dieses Knirschen, das finde ich interessant, da werden wir nochmal mehr drauf eingehen. Ich fasse jetzt nur schon mal jetzt auf dem Gipfel die Situation für Putin nochmal zusammen, so wie ich sie bisher verstanden habe. Also aus Putins Sicht, ja, Putin kommt in Bukarest an, er ist eingeladen bei der NATO. Es gibt eine gute Zusammenarbeit, die die NATO auch wertschätzt im Bereich von Afghanistan. Er hat dann diesen schmeichelnden Auftritt auf dem Gipfel, kommt nicht durch den Lieferanteneingang, sondern vergibt sogar Autogramme. Aber dann, ja, anstatt dass man sich gegenseitig einfach nur auf die Schulter klopft, wie gut diese Zusammenarbeit läuft in Afghanistan, kommt aus Putins Sicht dieses Knirschen nochmal, dieses No-Go auf die Tagesordnung, dass die NATO noch weiter als eh schon vor seine Grenzen kommt. Ja, also obwohl es dann ja gar nicht passiert. Also die NATO beschließt zwar, Georgien und Ukraine werden aufgenommen irgendwann, aber das ist eben dieser Wischiwaschi-Kompromiss. Empfindet er das als Schlag ins Gesicht? Das ist wirklich so eine rote Linie für ihn, die da von der NATO tangiert wird. Und ich glaube, diese Situation für ihn, sich so klar zu machen, aus seiner Sicht, das ist wichtig, weil damals 2008, als dieser Gipfel in Bukarest war, da stand Putin an so einer Art Scheideweg, welcher Putin er sein will. Und er stand da genau in der Mitte zwischen zwei Entwicklungen, die damals beide noch möglich waren. Und diese zwei Entwicklungen, die schauen wir uns jetzt mal an. Jamie Shee, der für die NATO damals auf dem Gipfel war, der hat nämlich für Putin damals ein ganz gutes Bild gefunden.
Ich glaube, Putin hatte damals sowas wie zwei Köpfe. Ein bisschen wie der zweiköpfige Adler, der auf der Flagge des Zaren war. Er wollte als Verbündeter des Westens gesehen werden, wenn es darum ging, den Terrorismus zu bekämpfen. Er hat in Afghanistan viel geholfen. Ich war sogar mal bei einem Treffen im Kreml dabei, 2004. Da hat Putin gefragt, ob er nicht der NATO beitreten kann. Er hat keinen Aufnahmeantrag gestellt. Er wollte das einfach mal sondieren. Aber er hat gesagt, vielleicht können wir irgendwie in der NATO sein, aber nur auf politischer Ebene, nicht auf militärischer. Also Russland wäre immer noch unabhängig gewesen. Er wollte als vertrauenswürdiger Partner des Westens gesehen werden.
Ich finde, Jamie Shee hat da wirklich ein sehr, sehr starkes Bild geprägt. Dieser Adler, ja. Ein Adler, den sieht man auch bis heute. Es ist bis heute das Wappentier von Russland. Und dieser Adler hat eben zwei Köpfe. Der eine schaut nach links, der andere schaut nach rechts. Und deswegen finde ich super, dass er dieses Bild jetzt geprägt hat. Aber Clemens, Jamie Shee beschreibt hier den Kooperationskopf, ja. Er sagt, Russland hat den auf jeden Fall aufgehabt. Wenn man jetzt mal auf die Seite der NATO schaut, hat die denn diesen Kooperationskopf auch aufgehabt? Also hat die in Putin einen vertrauenswürdigen Partner gesehen?
Zunehmend weniger.
Damals?
Zunehmend weniger. Denn man muss sehen, wer ist die dominante Kraft in der NATO seit Gründung? Das sind die USA und die US-Regierung unter George W. Bush hatte dort, seitdem eigentlich das dran ist, seit 2001 nach den Terroranschlägen, die ganze Zeit gesagt, it's my way or highway. Also das heißt, wir machen das, wir verbreiten unsere demokratische Entwicklung, wie wir sie definieren. Und wir haben gar kein Problem damit, auch all diejenigen aufnehmen zu wollen, die früher mal im Warschauer Pakt waren oder halt auch wie Ukraine, wie Georgien, wie zum Beispiel auch die Moldau, Moldawische Republik, ehemalige Mitglieder der zerfallenen Sowjetunion. Da wurde keine große Rücksicht drauf genommen auf amerikanischer Sicht.
Und aus Putins Sicht ist es natürlich wieder ein Ding, wo es knirscht, weil er sich nicht gesehen fühlt. Wir schauen uns ja heute wirklich diese Putin-Sicht an und aus Putins Sicht ist es ein Knirschen.
Das ist ein Knirschen und er hat das auch schon deutlich zuvor auch immer mal wieder thematisiert, wo er sagt, das ist etwas, das durchgehend stärker wird. Das hat er auch ein Jahr vorher auch schon mal ganz deutlich gesagt auf einer Sicherheitskonferenz in München 2007. Da hat gesagt, die USA alleine wollen das Weltgeschehen dominieren. Und das sei nicht richtig. Und vor allen Dingen, es würde immer mehr vorgeschoben an den westlichen und auch NATO-Grenzen an die Russische Föderation. Und das würde zunehmend mehr als eine Bedrohung. Da würde er gar keine andere Absicht erkennen können, als ihn in die Enge zu treiben.
Okay, nichtsdestotrotz sagt zumindest Jamie Shee, der NATO-Mitarbeiter, es gab auf dieser Konferenz noch den einen Kopf des Adlers, der auf Kooperation aus war. Es gab aber eben auch die andere Seite, den anderen Kopf des Adlers. Und die hört sich so an, sagt Jamie Shee.
Auf der anderen Seite hat er angefangen, seinen Glauben zu verlieren, wenn ich das mal so sagen darf, was die NATO-Russland-Beziehungen anbelangt. Ich glaube, 2008 kam er auf den Gipfel wie ein Mann in einer unglücklichen Ehe, der immer frustrierter wird und über die Scheidung nachdenkt und das Leben danach. Aber er ist noch nicht so weit. Noch.
Clemens, ich sehe dich schon lachen.
Das Bild von dem Jamie Shee ist natürlich schon ganz komisch, also in der Ehe. Ich glaube, das passt jetzt nicht mehr so sehr. Und ich bin enttäuscht und habe irgendwie also auch viele Sachen hinnehmen müssen in dieser Ehe. Das Bild, klar, alle Bilder hinken so ein bisschen, hinkt in dem Fall besonders, weil die hat ja keine Ehe, Russland und die NATO. Sie hatten eine Beziehung, eine offene Beziehung, kann man fast sagen. Und das allerdings ist richtig, dass diese Beziehung schon enger war und über den Zeitraum von mehreren Jahren dann auf Putins Seite gesagt, das, glaube ich, rentiert sich nicht für mich, ich werde nicht gehört.
Das Spannende an dem Gipfel von Bukarest finde ich, dass man kann Putin ja analysieren, wie Jamie Shee es jetzt tut, aber ich finde, diese zwei Köpfe, die sieht man auch wirklich auf diesem Gipfel. Und da gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel. Es gab damals nämlich eine Pressekonferenz, die Putin gegeben hat auf dem Gipfel. Und Putin läuft da recht dynamisch von hinten an das Rednerpult. Eine Hand hat er lässig in der Hosentasche, dann zieht er so ein Manuskript aus seiner Jacketttasche. Der lächelt leicht, sagt Hallo. Das hört man nicht so ganz gut auf den Aufnahmen, nur noch so ganz klein. Aber ich glaube, er sagt tatsächlich Strastje. Und das ist die verkürzte Form auf Russisch von Strastvice. Das ist das russische Guten Tag. So begrüßt man sich, das ist recht förmlich. Aber diese verkürzte Form, dieses Strastje, die er hernimmt, die sagt man eigentlich nicht bei offiziellen Anlässen. Das macht das Ganze eher locker. Ja? Also den jetzigen Putin von heute, der auf einer Pressekonferenz locker Strastje sagt, statt Strastvice, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das zeigt irgendwie für mich, dass dieser Anfang von der Pressekonferenz, da ist er dem allen noch recht zugewandt. Er lächelt, er ist da locker und ja, er freut sich auch so ein bisschen auf diesen Auftritt. Und dann kommen eben diese zwei Köpfe, weil alles, was er dann sagt, hat zwei Teile. Jedenfalls, soweit ich das aus dem Archivmaterial rekonstruieren konnte. Es gibt ja diesen versöhnlichen Teil, da sagt er zum Beispiel das hier über die Zusammenarbeit.
Wir sehen die Probleme, vor denen wir stehen, sehr klar. Aber wir wollen unsere Zusammenarbeit mit dem Bündnis weiter ausbauen, in den Bereichen, in denen wir gemeinsame Interessen haben. Ich wiederhole, keiner kann den heutigen Sicherheitsbedrohungen alleine begegnen. Wir müssen in allen strategischen Bereichen zusammenarbeiten, sowohl als einzelne Länder als auch als internationale und regionale Organisationen. Wir sind bereit, darauf hinzuarbeiten und sehen das heutige Treffen positiv.
Also ohne Russland geht nichts und Russland ist auch bereit, zusammenzuarbeiten. Und es stimmt auch, also die haben auf dem Gipfel in Bukarest vereinbart, dass zum Beispiel NATO-Truppen in Afghanistan über russisches Territorium versorgt werden können. Das hat die Logistik damals sehr vereinfacht. Das ist die eine Seite. Es gibt dann aber eben diesen zweiten Kopf des Adlers, den unversöhnlichen Teil. Der die Scheidung will, wie es Jamie Shee gesagt hat, der seinem NATO-Partner eben auch sagt, das geht mit mir nicht. Und diesen zweiten Kopf, den sieht man auch bei der Pressekonferenz. Und zwar dann, wenn Putin über die Ausweitungsideen der NATO gen Osten spricht. Und ich glaube, diese Aussage von Putin, die jetzt kommt, die ist wirklich zentral für die weitere Entwicklung. Da sagt Putin nämlich, Also, liebe NATO, bis hierher und nicht weiter.
Das Auftauchen eines mächtigen Militärblocks an unseren Grenzen wird in Russland als direkte Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes empfunden werden. Die Erklärung, dass dieser Prozess nicht gegen Russland gerichtet ist, kann uns nicht zufriedenstellen. Die nationale Sicherheit kann nicht auf Versprechungen aufgebaut werden.
Also so, Clemens, da musste ich echt schlucken. Vor allem dieses Ende, was er da sagt, dieses die nationale Sicherheit kann nicht auf Versprechungen aufgebaut werden. Erklärungen können uns nicht zufriedenstellen. Die Sicherheit Russlands ist in Gefahr. Also da steckt doch drin, okay, alles, was die NATO sagt, glaube ich eh nicht. Das will ich auch nicht glauben. Wie geht's dir mit dieser Aussage?
Also ich halte das für das große Stoppschild, das Putin da aufgestellt hat. Und zwar genau bezogen auf Ukraine und Georgien. Und er führt ja dann auch diesen Beistandsartikel in einem NATO-Vertrag 5 an, der besagt, falls Russland gegebenenfalls was in der Ukraine machen würde und die Ukraine zum Zeitpunkt schon NATO-Mitglied wäre, wäre Schluss. Dann würde die gesamte NATO das als einen Angriff betrachten. Und vor allen Dingen ist es so, das wusste die amerikanische Regierung, das wusste die US-Regierung. Warum?
Das ist so ein rotes Stoppschild eigentlich.
Ja, das ist ein rotes Stoppschild. Das ist auch eine relativ präzise Vorhersage, was danach auf Putins Seiten passieren würde. Das war der damalige US-Botschafter in Moskau, William Burns, der ist zurzeit CIA-Direktor. Der kannte sich sehr gut aus. Der war schon 2,5 Jahre da und schrieb vor diesem Gipfel in Bukarest seiner Außenministerin, also seiner Chefin Condoleezza Rice, und auf die hörte George W. Bush immer, der schrieb ihr, er hätte sich in den 2,5 Jahren überall umgehört, in liberalen Kreisen, in dunklen Machtkorridoren des Kremls, bei Nationalisten. Er hätte nie einen getroffen, der damit einverstanden wäre, dass die NATO bis an die Tür komme. Und er prophezeite auch, wenn die NATO es machen würde, zu sagen also, wir nehmen die auf, dann würde Putin umlegen auf militärischen Teil. Und er zeigte in dieser Botschaft auch an seine Außenministerin, da schrieb er auch rein, Georgien, er schrieb rein später auch der Ostteil der Ukraine, wie es dann auch kam 2014, und die Krim. So, dann hat er alles drei gesagt. Das war im Kopf auch der amerikanischen Administration. Und von daher sagt jetzt Putin, das reicht komplett. Insofern ist das meines Erachtens das große Stoppschild, was da aufgestellt worden ist.
Warum ist für Putin oder auch dann für ganz Russland, weil es waren ja nicht nur Putin-Fans, die anscheinend gegen die Aufnahme von der Ukraine und Georgien war, wenn man diesem amerikanischen Mitarbeiter glaubt. Warum ausgerechnet dieses Stoppschild bei der Ukraine und Georgien? Was war da anders als zum Beispiel beim Baltikum? Weil die wurden ja ein paar Jahre vorher in die NATO mit aufgenommen und da gab es kein so ein großes Stoppschild von Putin. Und das Baltikum ist ja auch ein direkter Nachbar von Russland. Also es ist auch eine direkte Grenze miteinander.
Zum einen sind beide Länder, aber vor allem Ukraine, viel zu zentral, viel größer, viel auch bedeutender für Russland, auch für die ganzen Beziehungen, auch die verwandtschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, auch das war was anderes als von mir aus. Diejenigen, dem Baltikum, Sowjetbürger, die dann bis 1991 Sowjetbürger waren, auf einmal waren sie Russen in einem anderen Land. Estland, das muss man sich umgekehrt vorstellen, das waren viel größere Dimensionen dann auch in der Ukraine. Von daher, das ist deutlich wichtiger und vor allen Dingen auch, war es der Zerfall auch der einzelnen Mitgliedstaaten der Sowjetunion. Da waren das die beiden Zentralen, Georgien und vor allen Dingen halt die Ukraine. Insofern machte das einen gewaltigen Unterschied. Letzte Bemerkung. Und es ging weiter und weiter und weiter. Was du angesprochen hattest, das war da schon 2004, wir sind jetzt 2008. Jetzt kommen die eben damit, das zeichnete sich ja schon lange ab, dass sie das vorhaben. Und das war dann halt ein Punkt, weswegen dieser damalige US-Botschafter Burns wirklich klug davor gewarnt hat, gesagt, mach das nicht, das ist hier Common Sense, dass das nicht geht und danach wird sich das Verhalten Putins deutlich ändern.
Ja, er soll Recht behalten, aber halten wir fest, damals 2008 auf diesem Gipfel in Bukarest in Rumänien erstmal ein klares Stoppschild von Putin. Wir müssen aber der Vollständigkeit halber noch was ergänzen, Clemens. Putin kritisiert in seinem Statement, was wir gerade gehört haben, ja nicht nur, dass die NATO darüber diskutiert hat, Georgien und die Ukraine eventuell aufzunehmen als neue Staaten für die NATO, sondern er sieht auch noch was Zweites als Bedrohung für Russland, das ebenfalls diskutiert wurde auf dem Gipfel. Und das ist, dass die NATO Teile des US-Raketenabwehrsystems Abwehrprogramms in Polen und Tschechien stationieren will. Clemens, erklär uns das nochmal genauer. Ist ein kleiner Seitenaspekt, aber der Vollständigkeit halber muss der hier, glaube ich, genannt werden.
Ja, sicher, das war auch ein Bedrohungsszenario, so jedenfalls empfand es Putin. Die amerikanische Regierung, Bush, hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit einen Rüstungsvertrag im Wesentlichen mit Moskau einseitig gekündigt, der hieß ABM-Vertrag. Wichtig dabei stand, ist nur, da drin stand ein Verbot des Aufstellens von Raketenabwehrschirmen in dem jeweiligen Territorium. Das wollte Bush nicht mehr, er entwickelte das dann, ließ das aufstellen, machte die Verhandlungen bilateral mit Tschechien und Polen. Und die Verkaufe war letztendlich, dass die US-Regierung, aber auch die damalige Bundesregierung, auch schon Bundeskanzlerin Merkel, dann sagte, ja, das richtet sich nicht gegen Moskau, es richtet sich gegebenenfalls gegen eine Bedrohung aus dem Iran. Die arbeiteten unverändert schon damals an dem Nuklearprogramm. Da könnte es gegebenenfalls militärische Konfrontationen geben. Und auf russischer Seite sagte, gucken Sie mal auf die Landkarte. Ich glaube, das liegt nicht unbedingt direkt am Iran. Ja. Und deswegen war das also ein echter Streitpunkt. Und vor allen Dingen, was ist so ein Sinn von so einer Raketenabwehr? Es liegt, dass ich von mir aus feindliche Mittel- und Langstreckenraketen abwehren kann. Und damit die Schlagfähigkeit minimiere bzw. ausschalte. Und das war schon echt eine größere Nummer. Insofern ist es völlig richtig, dass wir darauf hinweisen. Das prägt auch das Klima.
Sind die denn durchgekommen damit? Also wurden die stationiert, die Anlagen in Polen und Tschechien?
You bet. Da kein Zweifel.
Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also wir haben diesen Doppelkopfadler Putin, der gerade am Scheideweg ist, welcher Kopf gewinnen wird. Der in Richtung Kooperation schaut oder der in Richtung Konfrontation schaut. Und ich lasse jetzt nochmal Jamie Shee zu Wort kommen von der NATO, der dieses Bild ja aufgebracht hat mit den zwei Köpfen. Er sagt, dieser Gipfel in Bukarest, der ist nicht der einzige Grund dafür, dass sich Russland und die NATO immer mehr entzweit haben. Aber er ist ein wichtiger Schritt gewesen auf diesem Weg dahin, dass eben dieser Konfrontationskopf von Putin immer größer geworden ist.
In jeder menschlichen oder politischen Beziehung gibt es diesen Punkt, an dem man anfängt, sich vom anderen zu entfremden, sich zu verabschieden. Sachen, die man früher eher positiv gesehen hat, werden dann zu negativen. Und das Verhalten ändert sich. Aber das heißt nicht, dass man sofort die Scheidung einreicht. So eine Entfremdung kann manchmal ewig vor sich hinschleichen, bis dann eine Seite sagt, okay, das ist es. Wir trennen uns.
Okay, ich muss hier nochmal einfügen, wer jetzt sagt, hey, ihr seid wirklich jetzt der Propaganda Putins auf dem Leim gegangen, der ja immer behauptet, seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, die NATO sei eigentlich schuld. Also die habe eben Russland umzingelt, bedroht und der jetzige Angriff auf die Ukraine, die sei eigentlich nur eine Verteidigung. Keine Sorge, wir bleiben heute bei Putins Sichtweise, aber es gibt eben diese Folge 3 und da schauen wir uns auch die Sichtweise der NATO an, weil die ist auch nicht von ungefähr gekommen, weil es zeigt sich einfach über die Jahre immer mehr, dass Putin auch kein verlässlicher Partner ist, dass wenn man mit ihm verhandelt, wenn man mit ihm was ausmacht auf dem Papier, ja, es eigentlich einfach nicht eingehalten wird. Das heißt, es gibt auch diese andere Seite, die schauen wir uns in Folge 3 nochmal genauer an, aber heute bleiben wir eben bei Putins Sichtweise. Und ja, ich nehme mit aus diesem Gipfel in Bukarest diese Entfremdung zwischen Putin und der NATO, dem Westen. Das war ein Prozess und der Bukarest-Gipfel, der war eine ganz, ganz wichtige Weiche dafür. Und Clemens, wir kommen jetzt langsam zum Ende für diese Folge, aber ich habe eine ganz große Frage, die mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennt, weil mir ist nämlich was aufgefallen beim Sichten des Archivmaterials und ich habe mich durch sehr viel Archivmaterial gewühlt bei der Recherche, CNN, AP, ARD, die ganzen Hörfunksachen, Fernsehzeitungen, war alles mit dabei. Und da wurde mir klar, dass bei diesem ganzen Gipfel alle irgendwie um den heißen Brei geredet haben, weil es gibt eine Sache, die sie nie ansprechen wollten, obwohl sie wirklich dermaßen deutlich, wie ein riesiger rosa Elefant im Raum stand, aber keiner hat wirklich darüber geredet. Und ich spiele dir jetzt mal drei Sachen zu und ich bin gespannt, ob du diesen Elefanten genauso siehst.
Ich sehe und finde.
Wie ich, genau. Also, wir waren in der ersten Folge ja bei Christoph Heusken, wir beiden, in Berlin. Der war Angela Merkels Sicherheitsberater. Er war damals auf dem Gipfel mit dabei und hat diesen Kompromiss mit ausgehandelt. Und du hast ihn damals gefragt, du erinnerst dich bestimmt, ob damals die Angst, Putin zu sehr auf die Füße zu treten, wenn man die Ukraine und Georgien aufnimmt, eine Entscheidung gespielt hat für Merkel, Nein zu dieser Aufnahme zu sagen. Ich spiele diesen Ausschnitt nochmal vor.
Spielte das zu dem damaligen Zeitpunkt eine Rolle oder war überwiegend nur, die sind einfach nicht so weit und die wollen es auch nicht?
Das hat für die Kanzlerin keine Rolle gespielt.
Genau, also er rudert dann nochmal ein bisschen zurück. Ja, vielleicht, das war nicht der primäre Grund, aber dann holt er aus, Russland ist kein Thema mehr, sondern die Ukraine sei eben noch nicht so weit gewesen, etc., etc. Aber eben diese Überlegung, dass man Russland brüskieren könnte, habe keine Rolle für die Entscheidung gespielt. Also das weist er weit von sich. Und eine ähnliche Frage, wie du gestellt hast, hat damals bei dem Gipfel eine Journalistin dem NATO-Generalsekretär Jaap-de-Hoop Scheffer gestellt. Und sie sagt damals das hier.
Herr Generalsekretär, unabhängig von dem, was Sie jetzt sagen, heißt es doch, das konnten wir gestern lesen, dass Ihre Entscheidung, jetzt die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens zu vertagen, eigentlich einem Vetorecht Russlands gleichkommt. Wie können Sie das denn jetzt hier zu einer Lösung führen, dass man jetzt ganz klar sagt, dass Georgien und die Ukraine irgendwann Mitglied werden? Ich möchte gerne auf den zweiten Teil Ihrer Frage eingehen.
Ja, er möchte gerne auf den zweiten Teil der Frage eingehen und das ist nicht die Frage danach, ob Russland irgendwie ein Vetorecht gehabt hat. Er redet dann wirklich sehr, sehr lange, aber auf Russland kommt er auch nicht mehr zu sprechen. Und ich habe noch ein drittes Beispiel. Die gleiche Frage mit dem, welche Rolle spielt in Russland, hat vor dem Gipfel eine Journalistin sogar dem damaligen Staatschef der Ukraine, Viktor Juschtschenko, war das gestellt. Und das ganze Gespräch läuft so ab.
Gerade die deutsche Bundesregierung ist aber gegen den Beitritt der Ukraine und auch gegen den Beitritt Georgiens. Die Begründung, die Bevölkerung sei eben dagegen. Ein anderer Grund, der weniger deutlich ausgesprochen wird, ist Russland.
Zunächst möchte ich betonen, dass die Frage der nationalen Sicherheit eine souveräne Frage ist und jedes Land darf und soll seine eigene Konzeption der Sicherheit auswählen.
Also dann kommt ein ungefähr 10 Minuten langer Monolog darüber, was die Ukraine alles machen wird, um NATO-tauglich zu werden und so weiter und so weiter. Und Russland als Grund, der vielleicht Deutschland dazu gebracht hat, Nein zu sagen, der kommt ganz am Ende nochmal ganz kurz, aber auch nicht groß. Ja? Erkennst du den Elefanten, auf den ich anspreche?
Ja, sicher. Ich meine, der war seit dem Zerfall der Sowjetunion der große Elefant und ich glaube auch nicht, dass er unsichtbar war, sondern es war allen bewusst. Die Sowjetunion zerfallen, übrig blieb dann Russland, das 10 Jahre dann danach in der Eigenständigkeit eine wirtschaftliche, katastrophale Zeit hinter sich hatte. Und diese Art von, ja, rücken wir da letztendlich zu nah, müssen wir jetzt unbedingt dann zusehen, dass sie noch auch vollständig, nicht nur mit der EU, also der Europäischen Union, sondern auch militärischen Bündnis mit der NATO ganz ran bis an die letzte Ecke der russischen Grenze kommen. Und das war immer dabei. Und viele, wir haben sich insofern, fand ich deine Auswahl eigentlich ganz, ganz wirklich gut. Viele machten immer einen Riesenbogen drum.
Ja, also
sie machte alle einen Riesenbogen drum und sagte, nein, nein, das stimmt gar nicht. Und es ist aber eklatant, dass das auch in der Folgezeit, und wie gesagt, gut, das in der dritten Folge werden wir da ausführlich drüber sprechen, dass da immer das im Hinterkopf war. Und es ist nie sehr groß in der Öffentlichkeit bei Pressekonferenzen gesagt, die sind alles gelernte PR-Leute, beantworten nie eine Frage, ganz wichtig, sondern sag einmal, was du jetzt sagen möchtest. Aber das war das Zentrale dabei auch. Und wie gesagt, thematisiert kaum, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit.
Genau, also dieser Elefant ist für mich wirklich die Angst vor Russlands Reaktion, also die Angst vor Putins Reaktion, wenn man ihm zu nahe kommt. Also man hat es nie zugegeben, dass man da vielleicht doch Rücksicht drauf genommen hat, obwohl es ja auf der Hand lag, oder?
Ja, es gab ja viele Argumentationsmuster. Ein paar haben wir eben schon besprochen, dass wenn unmittelbar in der Nachbarschaft, und das war ja, mit der Orangenen Revolution auf dem Maidan und so weiter ab 2004, 2005, dass dann die demokratischen Gesellschaften in den Nachbarländern derart attraktiv sein könnten, für eine russische Bevölkerung zu sagen, also wenn die das schaffen, können wir das auch schaffen. Und das versuchte Putin von Anfang an einzugrenzen, abzuwürgen und danach letztendlich das dann auch militärisch abzusichern.
Aber warum hat man das vielleicht nicht einfach zugegeben? Sowas wie, ja, was wäre dabei gewesen zu sagen, ja, Russland ist eben im Moment ein wichtiger Partner, auch für die NATO. Wir wissen, dass wir mit so einer Erweiterung um Georgien und die Ukraine ihm zu nahe treten würden, deswegen lassen wir es diesmal. Also es wäre ja vielleicht auch was gewesen, was die ganze Situation, dieses Knirschen, wie wir es vorher genannt haben, zwischen Russland und der NATO entspannt hätte.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt in Bukarest war die NATO, und zwar die Vereinigten Staaten und die Osteuropäer, darf man auch nicht vergessen, auch die Polen, die Tschechen, die baltischen Staaten, in ganz anderer Auffassung als das alte Europa, wie Bush das immer so sagte, also Frankreich und vor allen Dingen halt auch Deutschland, die in der Richtung schon anders, ich meine, da waren Kontinentalmächte, Geografie ändert sich nicht, wie wir wissen. Und da gab es diese Spaltung innerhalb der NATO. Und es setzte sich zu dem Zeitpunkt dann halt niemand so richtig durch. Man hätte jetzt heute sagen können, also entweder verzichte ich auf die Nummer total in Bukarest und sage, okay, das war ja schon mal 2006 bei einem anderen NATO-Gipfel in Riga der Fall, wurde es fallen gelassen. Und gesagt,
fallen gelassen wurden, dass man die Ukraine und Georgien aufnehmen will.
Ja, dass man also da sagt, das Thema ist jetzt mir zu heiß, machen wir nicht. Aber nein, Bush, auch er wird zum Teil auch wie Ideologe, wollte dieses Verbreiten Freiheit um jeden Preis durchsetzen. Und er warte ja sowieso nur noch ein paar Monate im Amt. Aber das war so das, was er dann als Vermächtnis auch haben wollte. Er habe dann Osteuropa und so weiter befreit, Demokratie geführt. Das meinte der ernst. Insofern war der Konflikt da. Und deswegen hat das natürlich auch Putin voll mitbekommen, auch was die zwei Tage zuvor da gelaufen ist. Und er dann sagt, also ja, wir können uns also auf konkrete, praktische Zusammenarbeitsfelder einigen. Das ist nicht die Frage. Aber wenn das passiert, dann ist vorbei. Und deswegen sagte er dann eben dann auch in dem Ton, den wir gehört haben, also allein mit schriftlichen Erklärungen, Absichtserklärungen, das ist für unsere nationale Sicherheit nicht relevant.
Lass uns den Sack jetzt mal zumachen, Clemens, und ein Fazit ziehen von diesem Gipfel und vor allem von seinen Folgen. Was ich mitnehme ist, die NATO ist auf jeden Fall gespalten zu der damaligen Zeit. Ich nehme auch mit, es gab eine Entfremdung von Putin und der NATO. Also der Gipfel von Bukarest ist nicht allein verantwortlich dafür, dass sich dieser zweiköpfige Putin entschieden hat, nur noch diesen einen Kopf aufzuziehen. Also dieser Kopf, der auf Konfrontation ist. Aber der Gipfel war eine wichtige Weiche dafür. Und dass es in diese Richtung geht, das wird nach dem Gipfel auch ziemlich schnell klar. Also zum Beispiel Georgien, da flammt nur 4 Monate nach dem Gipfel im August 2008 der Krieg um Südossetien und Abchasien wieder auf. Das sind 2 Gebiete im Kaukasus und da kämpfen dann die georgische und die russische Armee 5 Tage lang gegeneinander. Ich reiß diesen Krieg hier nur an, da könnte man einen eigenen Podcast damit füllen. Und bei uns geht es ja nicht um die Georgien, sondern um die Ukraine. Und da ist spätestens 2014 für alle sichtbar, dass Putin jegliche Kooperation eingestellt hat. Russland annektiert die Krim und der Krieg in der Ostukraine fängt an. Und spätestens da hat dieser Doppelkopfadler nur noch diesen einen Kopf auf. Und 2022, klar, dann der Angriff auf die ganze Ukraine. Und jetzt, Clemens, die Frage, wie steht das alles in unmittelbarem Zusammenhang mit diesem Gipfel 2008?
Bei Georgien, das war, wie gesagt, nicht mega thematisieren. Der damalige Staatspräsident Saakaschwili kam dann zurück und meinte, er könnte einen kleinen Krieg gegen Russland, gegen also die beiden abtrünnigen Teilprovinzen einleiten. Und er meinte auch, die NATO würde ihnen dann helfen, weil er stünd ja schon auf dem Papier, dieser Kompromiss, wir werden aufgenommen. Und das ging komplett in die Hose. Er bot dann an sich Russland einen Anlass, gegenzuschlagen und dann war das nach 5 Tagen Schluss. Also das war eine direkte und eine Fehlauslegung des damaligen georgischen Staatspräsidenten. Das andere, auch eine direkte Folge.
Die Ukraine.
Putin hat dann gesehen, dass es mit militärischen Mitteln alle diese Entwicklung zu verhindern gilt und das durchzusetzen. Und die Bemühungen dort seinen moskauhörigen Staatspräsidenten Janukowitsch drin zu lassen, scheiterten. Er hat gesagt, die sind nicht in der NATO, Carpe diem, das mache ich jetzt. Insofern auch wiederum eine Reaktion, meines Erachtens eine direkte Reaktion, auch wenn es ein bisschen Jahre verzögert ist, aber das war klar, aus seiner Sicht damals gesagt, ich werde Maßnahmen ergreifen, dass das nicht vorkommt.
Ich glaube, dass diese Reaktion, klar, auf NATO-Mist in Anführungszeichen gewachsen ist, auf diesen Gipfel 2008 in Bukarest, aber auch, weil der Westen sehr lange nicht eingegriffen hat. Also das ist wirklich für mich die Frage. Diese Eskalation in der Ukraine, die ist ja nicht von heute auf morgen passiert, sondern Russlands Angriffe haben sich über Jahre hingezogen und gesteigert. Warum hat der Westen da nicht schon früher eingegriffen, nicht schon früher klargemacht, hey, bis hierher und nicht weiter? Putin hat ja auch auf dem Gipfel so ein rotes Stoppschild hochgehalten. Warum hat es der Westen nicht im Laufe der nächsten Jahre auch gemacht? Und genau darum geht es bei uns in der 3. Folge. Und ich warne schon mal vor, in dieser 3. Folge werden auch wir in Deutschland nicht sagen können, wir haben mit dieser Sache nichts zu tun.
Wir kommen ja aus einem Land, wo wir ein besonderes Verhältnis eben mit Russland haben. Und deswegen war es so wichtig, alles zu versuchen, auf diplomatischem Weg weiterzukommen, sodass wir heute sagen können, wir haben rund um die Uhr, wir haben Wladimir Putin goldene Brücken gebaut und er hat alles abgerissen. Und jetzt muss auf dem Letzten klar sein, dass man mit diesem Mann keine Vereinbarung treffen kann.
Ist es dem Letzten klar? Hat sich wirklich was geändert?
Nein, glaube ich nicht.
Das war Christoph Heusten, Merkels Sicherheitsberater damals. Er war auf dem Gipfel mit dabei und prägend für ihre gesamte Amtszeit. Den werden wir in Folge 3 noch öfters hören. Das war die Entscheidung. Politik, die uns bis heute prägt. Ukraine, Russland und die NATO. Folge 2. Putin, der Doppelkopfadler. Ich bin Christine Auerbach und Reporter für diese Staffel ist
Clemens Fehrenkutt.
Schreibt uns gerne Feedback, Kommentare, Themenvorschläge. Unsere Adresse ist dieentscheidung@br.de. Ich wiederhole sie nochmal, dieentscheidung@br.de. Ihr findet die Adresse auch in den Shownotes. Und abonniert uns gerne, am besten in der ARD Audiothek. Und dort findet ihr auch den Podcast Politikum, der Meinungspodcast vom WDR. Der ist gut für alle, die sich, genau wie wir, für politische Themen interessieren. In Politikum diskutieren die Hosts über aktuelle gesellschaftspolitische Themen mit Menschen aus Wissenschaft und Politik. Und diese Menschen, die inspirieren sie. Und das alles machen sie nicht mit Schaum vorm Mund, sondern mit Humor. Der Podcast bietet also Orientierung, Unterhaltung und Platz zum Nachdenken. Politikum kommt täglich mit einer neuen Folge raus. Und die gibt es genau wie uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns. Ciao.